Herrschaften, auf geht's also in der Big Show 606 mit dem Fußball. Und sind aber auch zwei Leute jetzt in der Leitung, mit denen man ganz, ganz trefflich über andere Dinge sprechen können. Zum Beispiel der Stolz des ESV Landshut, das ist Marcel Meinert. Grüß dich, Marcello.
Hast du gerade ESV gesagt?
Oh, nee, war EH, EV, EV.
EV, ne?
EV Landshut, um Gottes Willen.
Bitte schön. Ja. Eishockey-Länderspiel am Samstag übrigens in Landshut, Deutschland.
Gegen Österreich.
In Österreich. Ich
habe es gesehen von Weitem. Ich habe es von Weitem gesehen. Denk mir, warum spielen die denn? Und ein Mann, mit dem man auch trefflich über Eishockey sprechen kann. Wir haben uns gesehen am letzten Freitag, waren uns beide nicht sicher, ist es der jeweils andere? Christian Bernhard von der SZ und von der Zone. Servus, Christian.
Hallo, servus in die Runde.
Wir kommen gleich zum Fußball, aber der Dienstagabend war ja schwierig, und wenn man auf zwei Screens, ich hatte auf dem großen Screen Chelsea gegen Real und hatte auf dem kleinen Screen Napoli gegen Milan und habe aber nebenbei die Ergebnis-App gehabt mit Push-Nachrichten, was sich im dritten Spiel im DEL-Finale tut. München führt mit 3-2, 5 Minuten vor Schluss kommt dann die Push-Nachricht 3-3 Ingolstadt, 1 Minute später 4-3 Ingolstadt. Christian, hat sich die Serie gedreht? Hat sie sich normalisiert? Was ist passiert mit diesem Ergebnis?
Also gedreht würde ich mal noch abwarten, das ist ein großes Wort. Es bleibt ja weiterhin dabei, dass den Münchnern ja immer nur, unter Anführungszeichen, nur noch 2 Siege fehlen. Und wie schwer es ist, München in wenigen Tagen, in so kurzer Zeit öfter zu besiegen, das haben ja schon viele in der Liga mitbekommen. Aber trotzdem, ja, dieses Spiel war extrem wichtig, logisch, aus Ingolstädter Sicht. Und wenn sie das verlieren, das ist ja angesprochen, bis 5 Minuten vor Schluss liegen sie zurück, dann wären sie in der Serie 0-3 zurück. Und ich kann mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass man gegen diese qualitativ so tief besetzte Münchner Mannschaft 4 Spiele in Serie gewinnt. Dementsprechend war das extrem wichtig, um jetzt eben zu verkürzen. Jetzt geht's am Freitag mit dem Heimspiel in Ingolstadt weiter. Rein theoretisch könnten sie da ja ausgleichen. Also soweit erstmal alles wieder im Lot. Aber ja, die Serie gibt wahnsinnig viel her. Ingolstadt musste ja mit dem dritten Torhüter spielen, weil der erste verletzt ist, der zweite dann erkrankt. Es gab dieses 7-1 am Sonntag für München, dass die Ingolstädter dann hier abgeschüttelt haben und jetzt doch nochmal eben verkürzt haben. Also wirklich sehr, sehr viel geboten in dieser Finalserie.
Was muss passieren? Und wir kommen gleich zum Fußball. Marcello, was muss passieren, dass das Eishockey eben nicht nur ein lokales Phänomen bleibt, weil ich weiß nicht, ob ganz Mannheim jetzt gebannt am Freitag nach Ingolstadt schaut, und Mannheim hat immerhin einen DEL-Club. Also ich finde das schon immer wieder spannend, egal ob es Handball ist, ob es Eishockey ist oder eben ob es auch Basketball wäre. Der deutschlandweite Grip, der fehlt eigentlich.
Tja, das ist jetzt die Gretchenfrage, und wenn ich darauf jetzt die allumfassende Antwort
wüsste, dann wärst du reich.
Würden mir einige Leute die Füße küssen. Ich kann es auch nicht sagen. Ich finde es spannend, dass es diese Phänomene gibt, dass es die Bambergs im Basketball, die Flensburgs im Handball und so weiter. Aber in den Großstädten, du kannst machen, was du willst, du kommst am Fußball einfach nicht vorbei. Ich würde sagen, dieser Riese ist schon zu groß, als dass man ihn noch überholen oder übertrumpfen konnte, ohne zu sagen, dass die kleinen Sportarten da in der Vergangenheit riesige Fehler gemacht haben. Ich glaube einfach, dass das Wachstum des Fußballs in den letzten Jahren hat so exorbitant zugenommen, dass dort einfach keiner mithalten kann.
So, ich channele jetzt meinen inneren Thomas Tuchel, Christian, und ich habe, als ich Neapel bei den beiden Spielen gegen Frankfurt sehr genau beobachtet habe, Napoli, wir haben ja auch schon in diesem Jahr, glaube ich, zweimal gesprochen, Christian, dachte ich, okay, das ist eine Mannschaft, da denke ich mir, das wäre richtig toll, wenn die Champions League gewinnen würde. Ich bin auch, glaube ich, nicht der Einzige, habe mit mehreren Leuten gesprochen, die das gedacht haben, und dann verlieren sie in der Serie A gegen Milan mit 0-4, verlieren das Hinspiel mit 0-1, hatten dann, wie ich finde, schon eigentlich gute Chancen jetzt am Dienstagabend, aber es hat eben nicht geklappt, nur 1-1, ganz später Ausgleich, hätte ein bisschen früher fallen können, vielleicht müssen. Was ist mit Neapel in den letzten Wochen passiert, Christian, dass sie jetzt eben doch gegen den ehemals und vielleicht bald wieder glorreichen AC Milan ausgeschieden sind?
Ja, man muss vielleicht, um das Ganze anzufangen, muss man vielleicht die Klammer so setzen, dass das klingt jetzt alles so, als wäre jetzt Napoli extrem abgestürzt. Das sind sie aber nicht. Das war vielleicht eher so, dass in den Monaten davor, ich fand es eigentlich positiv überraschend, wie lange sie dieses unfassbare Niveau gehalten haben. Weil du hast es ja angesprochen, das war ja nicht nur gegen Frankfurt, das war ja auch schon in der Gruppenphase, gegen Liverpool, gegen Ajax und eben in der Liga, wo sie ja eigentlich im Prinzip, kannst du sagen, seit mit Ende Januar eigentlich das Ding schon festgemacht haben, weil sie so souverän durch die Liga marschiert sind. Also sie haben es viele Monate geschafft, diesen extremen Rhythmus, den sie angeschlagen haben, zu halten, auch über die WM-Pause hinweg. Und jetzt kam es, diese letzte Länderspielpause im März, da kam irgendwie so ein ganz kleiner Knick rein. Also es ging damit los, dass Victor Osimhen, also einer ihrer wichtigsten Spieler, der Stürmer, der kam verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Der hat dann eben unter anderem zum Beispiel auch im Hinspiel in Mailand gefehlt, hat jetzt im Rückspiel gespielt, aber man hat ihm angemerkt, dass er noch nicht bei 100% war, weil er doch mehrere Wochen muskulär pausieren musste. Und er war logisch der große Name, an dem man das erzählen kann, aber auch die ganze Mannschaft hat so vielleicht ein paar kleine Prozentpunkte an Intensität verloren. Und dann hatten sie halt, sage ich mal, nicht mehr vielleicht diesen überragenden Flow, den sie wirklich viele, viele Monate im Prinzip seit August hatten. Den hatten sie nicht mehr. Ja, und dann kann sowas zustande kommen. Aber wir reden ja hier, sie sind ja gegen Milan ausgeschieden. Also sie sind ja nicht gegen, weiß Gott was, gegen eine irgendwie dahergelaufene Mannschaft ausgeschieden, sondern gegen jene Mannschaft, die ihnen auch schon eben in der Saison, du hast es angesprochen, dieses 0-4 vor wenigen Wochen, auch in der Hinrunde des Liga-Duell, das hat Napoli zwar spät gewonnen, aber da war Milan mindestens ebenbürtig. Da waren sie eigentlich vielleicht spielerisch sogar ein Tick besser, hatten die größeren Chancen. Vergangene Saison hat Milan auf dem Weg zum Scudetto in Neapel gewonnen. Also Pioli, der Milan-Trainer, hat in den letzten 4-5 Spielen schon auch einen guten Schlüssel gegen diese Napoli-Mannschaft gefunden. Und dementsprechend geht es für Milan weiter. Und für Napoli bleibt jetzt noch, ja, ich sag mal so, die großen schönen Wochen Richtung Scudetto. Dann ist ja klar, den lassen sie sich nicht mehr nehmen. Und ich glaube, der wird dann auch mehr als gebührend gefeiert.
Marcel, ich weiß nicht, ob du die Serie A enger verfolgst als ich, aber ja, der AC Mailand im vergangenen Jahr haben sie den Scudetto geholt, aber ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich auf die Tabelle schaue in der Serie A, dass das Mailand zwar keine Laufkundschaft ist, aber mich hat das überrascht, wenn du jetzt die Gemengelage so betrachtest. Wir haben ein Mailänder Derby jetzt im Halbfinale der Champions League, hatten wir schon, ich glaube vor 20 Jahren das letzte Mal, und wenn ich mich richtig erinnere, waren das keine schönen Spiele. Da war irgendwie ein 0-0 und ein 1-0 oder so ähnlich. Hättest du das gedacht, nach den Vorstellungen von Napoli, dass das überhaupt möglich ist, dass Milan die packt?
Das soll der sogenannte Klimaschutzkracher werden, habe ich irgendwo gesehen.
Warum? Achso, das stimmt, ja.
Ja, gut, weil es reinkommt, aber keine CO2, naja, egal, muss man erstmal drauf kommen. Ich hätte das nicht erwartet, aber da sieht man wieder, wie eng das alles beieinander liegt und wie viel dann auch gutes Handwerk ausmacht. Und ich finde, diese Partien Milan-Napoli kann man dann auch ein bisschen vergleichen mit dem, was parallel passiert ist, zwischen Inter und Benfica. Denn viele haben doch gesagt, Mensch, Champions League, wenn von Benfica Napoli einer ins Finale kommt oder vielleicht sogar den Titel holt, das wäre doch mal was ganz Besonderes. Weil die spielen eigentlich beide europaweit so mit den attraktivsten Fußball. Klar, Man City kannst du immer nehmen, logisch, aber das ist doch jetzt mal was Besonderes. Was Roger Schmidt mit Benfica in Portugal macht, vielleicht nicht auf der ganz so großen und prominenten Bühne wie Napoli in Italien, aber unglaublich attraktiv, unglaublich intensiv und erfolgreich. Bis kurz vor diesem Spiel bis zum Spiel gegen Inter nur 2 Partien verloren in der gesamten Saison. Blöderweise die 2. unmittelbar vor diesem ersten Spiel gegen Inter. So, und dann ging das Ganze dann auch bei Benfica ein bisschen nach hinten los. Gegen ein Inter, das ja in der Tabelle auch massiv an Boden eingebüßt hat. Aber irgendwie schafft es dann Simone Inzaghi, und vielleicht ist das, ich bin in der Tat bei Milan nicht nah genug dran, auch ein ähnliches Phänomen, dann diese Mannschaft für wirklich die ganz heißen Spiele, für die Pokalwettbewerbe nochmal auf 120% zu bringen und den dann plötzlich auch ein taktisches Korsett überzustreifen, das gegen Benfica perfekt gepasst hat. Auf einmal nutzt dann Inter auch seine Chancen noch, dass die Qualität in der Offensive haben, ist ja klar, aber das waren sie ja schlampig wie nochmal was. Und dann gewinnst du in Lissabon, denen fällt nichts ein und auf einmal ist dann vieles, was du bisher in der Saison gebracht hast, für die Cuts. Also das ist schon interessant, wie viel man dann auch mit verhältnismäßig einfachen Mitteln, mit großer Kompaktheit, mit Leidenschaft, mit vielen, vielen gewonnenen Zweikämpfen dann erreichen kann. Und dann ist es mit dem modernen Fußball vielleicht dann doch nicht mehr ganz so weit her. Beide werden natürlich in der Liga noch belohnt, aber in der Champions League ein Abend kann so viele Unterschiede machen. Und dann Mailänder Derby. Also viel stimmungsvoller wird es sicherlich nicht. Ist doch großartig.
Christian, hüpf gerne rein. Also einer meiner Schüler, der Luca, ist großer AC Mailand-Fan, hat auch darauf bestanden, dass in dieser Big Show hauptsächlich über den AC Mailand gesprochen wird. Aber wie siehst du das Matchup zwischen Inter und dem AC? Wer hat da leichte Vorteile, wenn überhaupt?
Boah, Vorteile würde ich da mal, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort in den Mund nehmen wollen würde. Erstmal, ihr habt das ja schon angesprochen, also Mailand ist eine Fußballstadt. San Siro hat man jetzt ja auch gesehen, was dieser Fußballtempel zu leisten imstande ist. Und dass jetzt dieses Stadion, jetzt dieses Mailänder Derby bekommt, also die nächsten Wochen bis dahin, die werden grandios in Mailand. Also darauf kann man sich jetzt schon freuen. Zu Inter auch nochmal ein Wort von mir. Also das war schon, fand ich, sehr beeindruckend, wie sie das mit Benfica gemacht haben. Also im Hinspiel war es extrem reif. Da waren sie auch nicht so ängstlich. Viele haben sich ja vielleicht gedacht, oh, die warten ab und versuchen zu kontern. Aber die haben auch da mit Ballbesitzphasen. Also sie haben der Schmidt-Elf schon auch Aufgaben gestellt, haben die Tore gemacht, wenn sie sie gebraucht haben. Und jetzt auch gestern im Rückspiel. Also das war schon, klar, diese Schlussphase, da fangen sie dann noch die zwei Tore, aber da stand es ja schon sozusagen übergreifend über die zwei Spiele 5-1, da war das Ding ja schon lange durch. Also es war schon sehr beeindruckend, mit welcher Schärfe sie da eben zu Werke gegangen sind. wurde ja auch schon angesprochen, Inzaghi ist definitiv so ein Pokalspezialist, hatte letztes Jahr die Coppa Italia und den Supercup gewonnen mit Inter, hat dieses Jahr schon wieder den Supercup gewonnen, ist im Coppa Italia Halbfinale und jetzt im Champions League Halbfinale. Und man darf ja bei Inter auch nicht vergessen, wie der Weg war, wie sie da hingekommen sind. Denn Inter war in der Gruppenphase mit Bayern und Barca in einer Gruppe. Und aus so einer Gruppe musst du auch erstmal rauskommen. Also ich weiß nicht, wie viele europäische Teams aus dieser Dreierkonstellation eben entweder Barca oder Bayern hinter sich lassen. Inter hat Barca hinter sich gelassen, hat zwei Spielen, einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt in Barcelona auswärts. Also die sind schon sehr in diesem Champions-League-Rhythmus drin und dementsprechend sehe ich da ehrlich gesagt keinen Favoriten jetzt im Halbfinale. Aber ein Wort noch zu Milan, weil wir es ja vorhin hatten. Also sie hatten einen sehr guten Plan mit Pioli eben. Pioli hat ja auch in den letzten Wochen, Milan hatte, vielleicht erinnern sich ein paar, hatte diesen schwarzen Januar, wo es Niederlage um Niederlage gab und wo sie Gegentor um Gegentor kassiert haben. Da haben sie 3 Gegentore gegen Inter im Supercup, 4 gegen Lazio, 5 zu Hause gegen Sassuolo. Also da fiel wirklich mehr oder weniger alles auseinander. Und dann ist er weg von seinem 4-2-3-1, was sie zum Meister gemacht hat, auf eine Dreierkette, weil er ihnen mehr Stabilität geben wollte. Dadurch haben sie sich wieder Sicherheit geholt und pünktlich jetzt zum Champions-League-Duell gegen Napoli ist er wieder zurück zu seinem 4-2-3-1. Also hat der Mannschaft auch mit auf den Weg gegeben, hey, wir spielen jetzt wieder das, was uns auch letztes Jahr zum Meister gemacht hat. Wir spielen das, was uns stark gemacht hat. Und das haben sie jetzt sehr gut umgesetzt. Und das eine ist der Plan, aber das andere ist, du brauchst auch Qualität. Und bei Milan, da laufen zwei Spieler rum, die haben unfassbare Qualität, nämlich offensiv Raphael Lau und im Tor Mike Maignan. Also Maignan für mich im Moment einer der stärksten Torhüter Europas, war auch jetzt wieder ein extrem wichtiger Faktor in Neapel, hat den Elfmeter spät gehalten, war auch sonst extra klasse. Ja, und was Leao da vor dem 1-0 macht, ich glaube, wer es noch nicht gesehen hätte, sollte sich anschauen. Also das Tempo, das Antritt von Leao, das ist logischerweise etwas, das kannst du eigentlich kaum verteidigen. Wenn der mal anzieht, dann ist er meistens weg. Und dementsprechend hat Milan ein sehr gutes Korsett, einen sehr guten Plan, aber halt eben auch individuelle Klasse, die dann sowas möglich machen kann.
Haben, Marcel, die Bayern geschlafen, dass sie auf ihrer Suche nach einem Neuner nicht Olivier Giroud auf dem Zettel gehabt haben, der ja jetzt seinen Vertrag zumindest bis 2024 verlängert hat?
Puh, muss man auch mal drauf kommen, dass der tatsächlich...
Schon, ja, ich habe ihn vergessen, ich habe ihn komplett vergessen, aber das ist doch der richtige Mann da vorne drinnen. Steht gut, gute Elfer sollte man ihn vielleicht nicht schießen lassen, aber ansonsten wäre für mich Giroud ein wunderbarer Kandidat für die Bayern zum Beispiel.
Ja. Ja, hätte ich, wäre ich allerdings auch nicht drauf gekommen in der Phase, ehrlich gesagt. Also war komplett abgetaucht und deswegen würde ich da ausnahmsweise dem Kollegen Salihamidzic mal keinen Vorwurf draus machen, was das angeht. Grundsätzlich haben sie es versäumt, auf der Position nochmal nachzurüsten. Das, glaube ich, wird jetzt immer mehr deutlich, weil sie da einfach nicht die internationale Klasse haben, die es braucht, neben vielen anderen Dingen, die dann noch nicht gepasst haben, und vielleicht gehört da sogar dann auch die Wahrnehmung zweier Spiele gegen Manchester City zu. Das finde ich schon ein bisschen eigenartig, wie das jetzt da im Nachhinein aufgearbeitet wird.
Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Eine Sache, weil du ihn angesprochen hast, Christian. Leao, da hat der Kollege Oliver Meil, ich weiß nicht, ob er den Vergleich angestellt hat, aber zumindest beschreibt er den Vergleich mit Ruud Gullit, wenn man den so ausspricht. Ich habe aber Gullit als komplett anderen Typen in Erinnerung. Ja, schnell war er, aber Gullit war doch ein absoluter Bär, der auch mit seiner, nicht durch seine Schnelligkeit bestochen hat, sondern eher durch seine massive Präsenz.
Ja, definitiv. Also der Vergleich kam in Italien jetzt direkt nach dem Spiel auf, weil Gullit so eine ähnliche Aktion mal hatte. Dieser Vergleich. Aber klar, wie du sagst, Spielertyp komplett anders. Also Leao ist ein offensiver Außen, der eben dieses extreme Tempo hat. Also nee, da brauchen wir gar nicht anfangen. Das ist nicht die Kategorie Gullit, also spielertypmäßig, aber da ging es eben drum, weil das war auch ein großes Thema. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Milan gegen Napoli war schon auch klar, okay, auf der einen Seite Napoli, die diesen überragenden Fußball in dieser Saison spielen, und auf der anderen Seite aber die Champions-League-Geschichte, die Champions-League-Historie von Milan, die ja dann auch immer so ein bisschen mitwabert. Paolo Maldini, der jetzt ja in sportlicher Leitung bei Milan ist, hat es immer wieder angesprochen, hey, Champions League, das ist unser Habitat, da fühlen wir uns wohl. Also die Geschichte wurde auch davor von Milan schon immer so ein bisschen auf den Tisch gebracht. Hey, Liga ist das eine, klar, da haben wir in dieser Saison nichts zu holen, das seid ihr zu stark. Aber Champions League ist ein anderes Paar Schuhe, da fühlen wir uns wohl. Und diese Erfahrung vielleicht, die im Club steckt, da kommen wir vielleicht später bei Real auch drauf, wenn Realspieler die Champions-League-Hymne hören, dann macht das auch was. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eben gerade bei gewissen großen Clubs, da schwingt was mit bei gewissen Wettbewerben. Und bei Milan ist das zumindest in diesem Duell mit Napoli vielleicht da auch ein kleines bisschen zum Tragen gekommen. Denn viele Milan-Spieler sind auch noch jung. Ist jetzt nicht so, dass die Milan-Spieler die wahnsinnige Champions-League-Erfahrung hätten. Aber im Umfeld, im Verein, ist dieses Gespür für diesen Wettbewerb eben da. Und ja, wer weiß, vielleicht hat das eben auch diesen kleinen Extrapunkt gegeben, der dann Milan auch geholfen hat. Denn du hast es ja auch schon angesprochen, dürfen wir nicht vergessen, es war schon verdammt eng. Also Napoli war jetzt auch im Rückspiel immer wieder dran, das 1-0 zu machen. Wenn Kvaratskhelia in der 82. das 1-0 per Elfmeter macht, dann wären das noch sehr, sehr, sehr heiße 10 Minuten quasi. Da hätten ihnen ja auch nur noch ein Tor gefehlt. Also es war knapp, es war eng. Und am Ende hat vielleicht auch diese Champions-League-Historie, die Milan eben mitbringt, ja, ein kleines bisschen mitgeholfen.
Kurze Pause, dann vielleicht noch ein paar Worte, nein, ganz sicher ein paar Worte über die Bayern und über Real Madrid.